Ja, Kinder, leider müssen wir euch enttäuschen. Es gibt keinen Kindergottesdienst. Aber ich hoffe doch, dass die Predigt, ich habe extra versucht daran zu denken, was ist ein Thema, was sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und auch Senioren für jedes Alter wichtig ist. Und genau, da warte ich auf die PowerPoint. So, richtig streiten lernen. Das Bild wird ein bisschen heller, dann können wir das erkennen. Ich habe versucht, auch die PowerPoint ein bisschen schöner zu gestalten. Kinder, dass ihr auch merkt, ihr seid Teil davon. Also, richtig streiten lernen, das Thema hat es heute wirklich in sich. Und deswegen glaube ich, ist es nochmal wichtig, einmal durchzuatmen, nochmal alle Konzentration zu sammeln. Und wir wollen den Heiligen Geist einladen, dass er heute unsere Herzen erreicht und wirkt, weil das ist ganz, ganz wichtig bei dem Thema. Deswegen spreche ich ein kurzes Gebet, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Vater im Himmel, du siehst, dass wir Menschen uns ständig streiten. Wir haben so viele Probleme mit Streit und wir brauchen hier einfach deine Gnade. Wir brauchen Veränderung von dir und ich bete für diese Predigt, dass du sie segnest und uns Dinge aufzeigst, die bei uns persönlich problematisch sind in Streitsituationen und uns hilfst, zu lernen, richtig mit Streit umzugehen. Amen. Wenn ihr heute eine Bibel dabei habt, dann möchte ich dich ermutigen, nimm die Bibel raus, markier die Bibelstellen, schreib dir die Dinge auf, weil ich glaube, dass die Botschaft, um die es heute geht, wirklich so zentral ist, dass sie nicht nur dein Leben, sondern das Leben deines ganzen Umfeldes verändern kann. Denn Streitereien sind eigentlich das häufigste Übel in der Menschheit. Überall wird ständig gestritten. Und vielleicht sagst du, du hast kein Problem mit Streit, aber wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, dann sehen wir finden überall Streit. Also, schauen wir erstmal in die kleinste Zelle, in die Familie. So, in der Familie sehen wir, der Ehemann streitet mit der Ehefrau. Dann streiten die Eltern mit den Kindern, die Kinder streiten untereinander mit den Geschwistern. So, Kinder, das kennt ihr auch, ne? Also dann nimmt irgendjemand ein Spielzeug weg oder ihr seid gerade ganz ruhig am Lernen und dann kommen die kleinen Geschwister reingelaufen. Also auch da, bei Kindern, wir finden Streit und vielleicht habt ihr das auch schon mal miterlebt, die Eltern streiten mit den Großeltern. So, überall in der Familie gibt es Streit und dummerweise ist es ja immer so, dass die anderen schuld sind am Streit. Ich bin es ja nie. Es sind immer die anderen. Zum Beispiel beginnt dann unser Papa mal wieder ohne Grund einen Streit mit uns, sodass wir verletzt sind. Und wir wissen gar nicht, ich habe doch gar nichts gemacht. Warum ist Papa böse auf mich? Und wir merken dann irgendwie, das verletzt mich, das tut mir weh. Aber dann passiert Folgendes, irgendwann werden wir älter und wir merken, wir haben so das Gefühl, boah, das, was Papa mir angetan hat, wie konnte er das nur tun? Und irgendwann werden wir dann selber Vater und merken, ups, ich kann ja auch von meinen Kindern verletzt sein. Das ist ganz interessant. Also Streitereien gehen nicht nur in die eine Richtung, sondern immer in alle Richtungen. Alle streiten miteinander. Nicht immer nur die anderen sind schuld, sondern ich bin auch Teil von einem Streit. Und das ist das Dramatische. Und was dann passiert ist, wir gewöhnen uns daran und wir fangen an, Dinge zu verallgemeinern. Wir sagen, alle Frauen sind so oder alle Männer sind böse. Und was dann passiert, auch in unserer Familie, wir wohnen zwar beieinander, vielleicht auch sehr nahe, aber innerlich sind wir ganz, ganz weit entfernt. Wir fangen an, Schutzmauern aufzubauen, weil wir verletzt sind. Wir ziehen uns zurück und überleben irgendwie noch Weihnachten, halten die anderen aus, aber sind dann auch froh, wenn es vorbei ist. Jetzt wäre es ja eine Sache, wenn es nur in der Familie wäre, aber jetzt gibt es auch noch eine Herausforderung im Reich Gottes. Denn Jesus spricht davon, dass wir, wenn wir Christen werden, dass wir neue Brüder und Schwestern bekommen und dass es auch neue Eltern gibt. Und im Reich Gottes bekommen wir eben eine neue Familie. Und dann gehen wir über, wir werden Christen, wir werden Teil einer Gemeinde und merken plötzlich, oh Mann, Im kirchlichen Kontext, da kann ich ja auch verletzt werden. Die Christen sind ja auch nicht perfekt. Irgendwie, der Klassiker ist, dass man meistens nach oben hin verletzt wird. So, der Besucher zum Beispiel ist vom Pastor frustriert, weil der mal wieder eine schreckliche Predigt gehalten hat, mit der man einfach nicht einverstanden war. Ein Mitarbeiter ist von seinem Leiter frustriert und verletzt, weil er einfach nicht zu Pötte kommt und nichts umsetzt und die Tipps, die man einem gibt, einfach komplett ignoriert. Doch hier kommt wieder der Trick. Wir drehen das Ganze mal um, werden selber irgendwann vielleicht mal Leiter, Pastor und merken plötzlich, oh, warte mal, ich kann ja auch umgekehrt von meinen Mitarbeitern verletzt werden. Ich kann ja auch als Pastor von den Mitgliedern der Gemeinde verletzt werden. Und auch da kann es passieren, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man sich nicht gesehen, nicht gewertschätzt fühlt. Keiner sieht, was man tut. Keiner ist für einen da und man fühlt sich verlassen von jemandem, der geht, der das Mitarbeiterteam verlässt, der die Gemeinde verlässt. Und also auch hier in der Gemeinde sehen wir, alle sind von allen verletzt. Und diese Verletzungen sorgen entweder für räumliche Trennungen, das heißt, ich verlasse die Kirche, ich verlasse meinen Mitarbeiterkreis, ich verlasse das Team, ich verlasse meine Familie, ich lasse mich scheiden. Oder aber man trennt sich innerlich und fängt an, einfach sich von anderen abzukapseln. Ich weiß nicht, ob du schon mal Folgendes gesagt, gehört oder gedacht hast, dass du in der Kirche so sehr verletzt worden bist und dass du denkst, man, in der Kirche werde ich so verletzt, aber von den Leuten, die draußen sind, meinen Arbeitskollegen, die Leute, mit denen meine Nachbarn, die haben mich noch nie so verletzt. So, vielleicht sollte ich deswegen aus der Kirche gehen, Kirche ist Schrott, ich sollte das alles sein lassen, ich gehe mal lieber einen anderen Weg. Und die Frage ist, wie kann das sein, dass wir in der Gemeinde und in der Familie so sehr verletzt werden, aber es oft erleben, dass die Menschen irgendwie auf unserem Arbeitsplatz oder unsere Nachbarn, dass wir da das Gefühl haben, dass sie uns nicht so sehr verletzen und enttäuschen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir meistens einen ganz anderen Anspruch an unsere Familie, an die Gemeinde haben, als an die Menschen da draußen. So, an unsere Arbeitskollegen und Mitschüler aus der Schule oder aus den Freunden aus dem Kindergarten, da ist unser Anspruch wahrscheinlich hier. So, ja, unsere Arbeitskollegen, die lästern mal miteinander, die reden mal schlecht, aber ja, das sind halt die Arbeitskollegen, da erwarten wir das ja auch. Und dann merken wir aber, dass wir davon dann auch nicht so verletzt und enttäuscht sind. Wir haben weniger Anspruch an sie. An unsere Freunde, da haben wir vielleicht einen höheren Anspruch, weil wir sagen, ja, wir kennen die ja schon lange und wir haben viel Zeit mit ihnen verbracht, deswegen, da, die sollten sich schon etwas besser benehmen. An unsere Familie, da ist der Anspruch hier oben. Also unsere Familie, die müssen ja nah an uns dran sein. Die müssen sich benehmen. Und an unseren Pastor, da haben wir da oben diesen Anspruch, weil der muss ja perfekt sein. Und im Psalm 55 lesen wir Folgendes, und das ist so spannend und das erklärt das, finde ich, so gut. Da sagt David, schreibt hier Folgendes: Wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich es noch ertragen. Würde mein erbitterter Gegner sich über mich erheben, so wüsste ich ihm, aus dem Weg zu gehen. Aber du bist mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als uns noch tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir in das Haus Gottes. Wow, beide sind mit Gott unterwegs. Sie gehen ihren Weg mit Gott. Und David sagt hier, je höher mein Anspruch ist, desto größer ist die Verletzung in meinem Innern. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Was können wir tun? Entweder wir sagen Folgendes. Okay, wir sehen, Familie funktioniert nicht, Gemeinde funktioniert nicht, Ehe ist Schrott, brauchen wir nicht mehr. Keine Ehe, nicht heiraten, bringt eh nichts. Kinder kriegen, besser nicht, dann werde ich noch verletzt. Und Kirche, ich wusste schon immer, dass Kirche verletzt. Ich gehe nicht in eine Gemeinde, ich bleibe einfach zu Hause, gucke mir irgendwelche Predigten an von irgendwelchen Pastoren, die da so schön predigen. Und dann muss ich keinen Kontakt mit irgendwelchen Christen haben, die mich verletzen können. Und dann bin ich fein raus. Das ist die eine Möglichkeit. Oder wir machen jetzt Folgendes, wir stellen uns ernsthaft die Frage, was hat Gott für uns für eine Antwort? Wie kann Gott uns helfen, mit den Streitereien, mit Streitigkeiten, die wir überall haben, umzugehen? Gibt es überhaupt einen Ausweg? Oder müssen wir darunter leiden? Jonas hat gerade schon einen wichtigen Text über Streitigkeiten vorgelesen. Ich möchte aber einen anderen Text nochmal mit euch reinschauen, und zwar in 2. Timotheus 2, 23 bis 26. Ganz kurz, damit ihr wisst, worum geht es hier. Also, Timotheus, das ist ein Buch in der Bibel, und das Folgendes passiert. Paulus, ein Mann aus der Bibel, der hat seinem Freund Timotheus einen Brief geschrieben. Deswegen heißt das Buch in der Bibel Timotheus. So, als ob ihr, wenn ihr einem Schulfreund oder so, ihr habt ja jetzt Ferienkinder, wenn ihr denen einfach einen Brief schreibt, den abschickt und der diesen Brief bekommt. Das, was wir hier in der Bibel lesen, ist einfach erstmal ein Brief, den Paulus seinem geliebten Freund Timotheus geschickt hat. So, warum hat Paulus den Brief geschickt? Das ist eine gute Frage, ne? Muss man immer nachgehen. Paulus schickt diesen Brief, weil Timotheus ist jetzt Leiter der Gemeinde in Ephesus. So, er ist quasi Pastor in Ephesus und er will ihm Tipps geben, die sein Leben als Pastor erleichtern. Also es ging ihm darum, seinen Freund zu ermutigen und Ratschläge zu geben, wie er da weitermachen kann. Und in Ephesus, das müsst ihr wissen, da gab es Streitereien, jede Menge. Und zwar einerseits gab es ganz nutzlose Streitereien, die komplett unwichtig waren. Keine Ahnung, das ist heutzutage schwer nachzuvollziehen, so als wenn wir jetzt darüber streiten würden in der Gemeinde, welche Farbe diese Wand haben soll. Ne? Also wirklich nutzlose Sachen. Aber es gab auch Streitereien über Leute, die irgendwelche Sachen über die Bibel sagten, die komplett falsch waren. Und hier gibt Paulus seinem Freund einige Tipps. Und die wollen wir uns jetzt mal durchlesen. Dort sagt Paulus Folgendes. Aber die törichten und nutzlosen Konflikte weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern er soll freundlich gegen jedermann sein, im Lehren geschickt. Einer, der Böses geduldig ertragen kann und mit Sanftmut Widerspenstige zurechtweist. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden, aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Okay, also, welche Tipps gibt uns hier Paulus, wie wir mit Streitereien umgehen können? Der erste Tipp, den Paulus gibt, der ist erstmal sehr ernüchternd. Und zwar sagt er, ein Christ soll nicht streiten. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, als ich das gelesen habe, hat der Tipp mir nicht gefallen. Denn ganz ehrlich, was, wenn ich Recht habe und der andere im Unrecht ist? Dann habe ich doch das Recht, mit ihm zu streiten. Viel lieber wäre mir irgendwie so ein Tipp, dass Gott sagt, halt ihn ganz fest und dann zeig ihm, wo der Hammer hängt, indem du ihm mit Argumenten ganz klar zeigst, wer jetzt hier im Recht ist und wer nicht. Das würde mehr zu meiner Natur passen. Aber Gott sagt, ein Christ soll nicht streiten. Und vielleicht bist du auch so ein Mensch wie ich, dem es schwerfällt, dieses Wort Gottes zu akzeptieren. Doch gerade hier in solchen Situationen, in denen die Bibel uns innerlich herausfordert und challenged, zeigt sich, ob wir Gott wirklich vertrauen. Es ist nämlich hier eine Frage des Glaubens, des Vertrauens. Vertraust du darauf, dass Gott dein Unrecht, das dir widerfahren ist, wiederherstellen wird? Oder glaubst du, dass du selber dafür kämpfen musst, ohne Rücksicht auf Verluste? Warum denkst du, dass ein Streit angebracht ist? Hast du Angst, benachteiligt zu werden und am Ende nicht das zu bekommen, was dir zusteht? Sagt Gott nicht eigentlich an vielen Bibelstellen, dass wenn wir nach seinem Reich trachten, dann wird er bei uns sein. Matthäus 6, 33, ganz, ganz wichtiger Vers. Wenn wir nach Gottes Reich trachten, sagt Gott eigentlich, dann werde ich dich versorgen. Du wirst alles haben, was du zum Überleben und zu einem guten Leben brauchst. Aber glaubst du das ihm? Oder warum denkst du, musst du streiten? Ein großes Problem dabei ist, glaube ich, unsere Opfermentalität. Wir hatten in der Jugend jetzt ein super spannendes Thema am Freitag darüber. Nämlich, worum geht es dabei? Wenn wir haben diese Opfermentalität, dass wir denken, ich bin hier das Opfer. Und weil ich das Opfer bin, habe ich auch das Recht, mich so zu benehmen und andere wiederum zu verletzen. Ne? Kinder, ihr kennt das auch. Ihr spielt irgendwas, dann kommt irgendein Geschwisterkind und fängt an, euch zu nerven. Schubst euch rum oder kitzelt euch die ganze Zeit und dann irgendwann seid ihr so genervt, dass ihr ihm einen zurückschlägt. So. Und dann kommen die Eltern und wer kriegt Ärger? Meistens die älteren Geschwister oder der, der geschlagen hat. Und dann steht man auch da und sagt, ich habe gar nicht angefangen, der hat doch angefangen. Ich habe nur ihm das gegeben, was mir zusteht. Ich war das Opfer, also habe ich auch das Recht, dem einen zu scheppern. So argumentieren Kinder und Erwachsene. Wir Erwachsene sind genauso. Auch wir argumentieren oft genauso. Weil er mich verletzt hat, habe ich jetzt das Recht, ihn auch zurückzuverletzen, laut zu werden und Dinge klarzustellen. Aber Gott sagt, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Das heißt, auch wenn du im Recht bist, sollst du nicht streiten. Die Frage, wie schaffen wir das? Das klingt nach einer unmöglichen Aufgabe, für mich zumindest. Wie können wir unsere Angst überwinden, nicht genug zu bekommen? Wie können wir unsere Opfermentalität ablenken? Wir müssen auf das Kreuz schauen. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Und wenn wir unseren Blick auf ihn richten, dann werden wir verstehen, wie das funktioniert. Denn was ist passiert? Gott und Mensch, wir haben einen Konflikt. Und wer ist das Problem darin? Wir Menschen. Wir haben es mit Gott versaut. Wir haben uns von ihm abgewandt. Wir wollten nicht mit Gott leben. Du und ich, wir wollten nichts von Gott wissen. Und Gott ist hier absolut im Recht. Er hätte das Recht, zu schnipsen und alles zu zerstören. Aber wisst ihr, was Gott machte? Er wurde Mensch und starb am Kreuz für unsere Schuld. Gott hatte keine Opfermentalität nach dem Motto, ich bin hier das Opfer, deswegen habe ich das Recht, mich jetzt so zu benehmen, sondern er wurde zum Opfer für uns. Das heißt, hier nimmt Gott doppelt das Böse in Kauf. Einerseits das Böse, was wir Menschen ihm antun, und andererseits das, was wir eigentlich verdient haben, nimmt er auf sich. Er hatte keine Angst, zu wenig zu bekommen, sondern er gab alles für dich. Und lass dir das mal durch den Kopf gehen. Als ich das gemerkt und darüber nachgedacht habe, musste ich mir eingestehen, dass ich eigentlich im nächsten Konflikt ungern mein Recht suchen will. Weil der Weg, den Gott eingeschlagen hat, der ist so großartig. Es ist so schön, darüber zu sprechen und nachzudenken. Ganz ehrlich, ich würde niemanden Lorbeeren verteilen, wenn er sein Recht einfordert. Das ist ganz normal, das kann jeder. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kennen wir alle. Das ist nicht schwer, das durchzusetzen. Aber zu verzichten, um wirklich echten Frieden herzustellen, das ist ein großartiger Umgang mit Streitereien. Und was glaubt ihr, ist langfristig besser für deine Beziehungen? wenn du den anderen anschreist, ihn unterdrückst und deinen Willen durchboxst mit allem, was du hast? Oder nicht viel eher den Streit zu vermeiden, wie Gott es tat? Und ich weiß, wie herausfordernd das ist. Ich spreche hier als einer, der das auch immer wieder lernen muss. Von meiner Familienkultur her bin ich eher ein Mensch, der lieber einen Streit in Kauf nimmt, als es einfach nur auf sich beruhen zu lassen. Das ist so. Trotzdem möchte ich hier lernen, auf Gott zu vertrauen. Und ich durfte das auch schon erleben, wenn ich das gemacht habe. Gerade meine Frau hat mir da super viel geholfen, eben nicht immer die Keule rauszuholen und erstmal die Dinge klarzustellen, sondern geduldig zu sein, abzuwarten, den Streit zu vermeiden. Und da ist so viel Weisheit dabei und so viel Segen. Aber vielleicht sitzt du hier auch in den Reihen und bist eine Person, die sich denkt, oh, zum Glück komme ich aus einer Familie, wo nie gestritten wird. Zum Glück hasse ich Streitereien und ich würde niemals einer Fliege was zuleide tun. Mir ist Harmonie so wichtig, lieber kriege ich alles ab und bin still und ertrage alles und dann ist alles gut. Auch hier möchte Gott dich herausfordern. Auch dich, dir will Gott heute was zeigen. Denn Paulus sagt zwar, dass wir nicht streiten sollen, aber er sagt nicht, dass wir aufhören sollen zu reden. Und so ist der zweite Punkt, den Paulus hier anbringt: Rede mit deinem Feind. Und für diejenigen, die eher in sich gekehrt sind und so harmoniebedürftig sind, wird das herausfordernd und auch anstrengend. Denn nicht streiten heißt nicht, dass man aufhört zu reden. Viele haben auch so vom Christsein ein falsches Bild. Sie denken, Christen müssen sich herumschubsen lassen, alles mit sich machen lassen. So, man denkt immer nur, fast jeder kennt diesen Vers, wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann sollst du ihm auch die andere hinhalten. Und dann hat man so ein Bild von, ja, weil der Christ ist, darf ich mit dem machen, was ich will. Der darf sich ja eh nicht wehren. Und ja, ich will erstmal feststellen, in erster Linie, Paulus sagt hier in diesem Text, dass wir im Streit geduldig sein sollen. Geduldig, das Wort bedeutet und beinhaltet, dass wir etwas erdulden müssen. Dass wir Leid auch teilweise eine Zeit lang über uns ergehen lassen müssen. Aber es heißt nicht, dass wir es immer machen müssen. Dass wir der Spielball aller Menschen um uns herum sind und die uns einfach benutzen dürfen, wie sie wollen. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt. Als Jesus vor dem Gericht steht, wird er auch geschlagen. Und er steht nicht leise da und sagt, hier ist noch meine andere Wange, sondern Jesus fragt, warum habt ihr mich geschlagen? Er fängt an zu kommunizieren. Und wenn wir uns auch diese Bibelstelle angucken, dann sehen wir dreimal Anweisungen dafür, mit unserem Gegenüber zu reden. In Vers 23 sagt Paulus, dass man unnötige Konflikte abweisen soll. Das geht nicht ohne Worte. In Vers 24 sagt Paulus, und das fand ich am spannendsten, sagt Paulus, dass es für einen Knecht des Herrn im Streit notwendig ist, ein guter Lehrer zu sein, um andere zu belehren. Komisch. Also ich war sehr verwundert, das hier drin zu finden, aber steht da. Er soll, in manchen Übersetzungen steht lehrfähig. Im Endeffekt bedeutet das, er soll gut erklären können. Er muss Argumente vorbringen können und sie darlegen können. Und in Vers 25 spricht er darüber, dass man seinem Widersacher zurechtweisen soll. Also dreimal finden wir hier in diesem Text, da, wo es darum geht, dass wir nicht streiten sollen, dass wir trotzdem in einem Konflikt darüber reden sollen. Und Kommunikation wird vorausgesetzt. Ich habe mich gefragt, warum ist es so wichtig, trotzdem zu kommunizieren? Und ich glaube, es sind so drei unterschiedliche Punkte, die wichtig sind, warum Reden in einem Konflikt trotzdem wichtig und wertvoll ist. Einerseits, wenn wir nicht reden, dann bauen wir Mauern auf. Wenn wir reden, bauen wir diese Mauern ab. Wenn wir verletzt sind und aufhören zu reden, dann bauen wir Mauern. Nicht äußerlich, das machen die Menschen, die streiten. Die bauen dann äußerlich diese Mauern und sagen, hier, weg, so, du hast nichts hier zu suchen. Aber wenn wir nicht streiten, ich erlebe das ja auch oft bei anderen Menschen, die dann in die Seelsorge kommen, dass sie innerlich diese Mauern gegen ihre Menschen aufgebaut haben. Sie haben nie was gesagt. Die Menschen wissen nicht mal, dass da ein Problem vorherrscht. Aber innerlich fangen sie sich an, von diesen Menschen zu distanzieren. Und dass die Gefahr dabei ist, dass wir uns so sehr von Menschen distanzieren, dass sie nur noch negativ für uns sind. Wir fangen an, diese Menschen zu verteufeln. Und sie sind, alles, was sie machen, ist böse. Und unsere Beziehung geht nach und nach kaputt. Und dieser Mensch weiß vielleicht nicht mal, was er falsch macht. Und um Mauern abzubauen, müssen wir kommunizieren. Aber auch, um den anderen vor seinen bösen Taten zu schützen. Denn das, was dieser Mensch mit dir macht, macht er ziemlich sicher auch mit anderen Menschen. Vielleicht nicht mal aus bösen Motiven. Verletzungen entstehen nicht immer nur, weil jemand etwas Böse meint. Ich glaube, ganz oft passieren Verletzungen, ohne dass Menschen es wissen, dass sie irgendwas Verletzendes gemacht haben. Und deswegen, um sie vor ihren bösen Taten zu schützen und zu warnen, ist es wichtig. In Hesekiel gibt es eine super spannende Stelle, da sagt Gott zu Hesekiel, dass ein Prophet, der Gottes Worte kennt und sie nicht den Menschen um sich herum erzählt, dass er genauso mitschuldig ist an der Tat des Bösen wie der Mensch, der es getan hat. Das heißt, wenn du still bist und nichts sagst, machst du dich genauso schuldig. Und eine dritte Sache ist, reden ist gut, weil ich mir meiner eigenen Position dabei bewusst werde. Weil wenn man da ein gutes, konstruktives Gespräch hat, dann können wir einerseits selber verstehen, wo wir stehen, können Argumente für unsere Position finden oder, und das ist auch manchmal ganz schön, uns korrigieren lassen. Weil wenn ich nur mit mir selber darüber rede, natürlich werde ich meine Position stärken. Aber gerade in dieser Auseinandersetzung mit einer anderen Position, wenn wir darüber reden, können wir verstehen, wo wir stehen und ob das vielleicht ein guter Standpunkt ist, ihn ändern oder festigen. Und das ist auch super, super wertvoll. Und deswegen, um keine Mauern zu bauen, sondern um Mauern abzubauen, um andere vor bösen Taten zu beschützen, um auch sich seiner eigenen Position bewusst zu werden, ist es wichtig, dass man miteinander redet. Also, wir sollen nicht streiten, aber wir sollen trotzdem miteinander reden und geduldig sein. Und wenn wir das alles hören und hören, dass Paulus sagt, die unnötigen Konflikte, die sollt ihr ganz sein lassen, dann merken wir, boah, das ist so viel, was man da beachten muss. Wie schaffe ich es? Ist ja wenn man ganz viel Zeit hat und Ruhe hat, dann schafft man es darüber. Aber wie schaffe ich es in einer Streitsituation, wenn die Emotionen hochkochen, wie schaffe ich es da, richtige Entscheidungen zu treffen? Und wir merken, da brauchen wir Gottes Weisheit. Wir schaffen das nicht allein. Auch hier wieder Blick auf Jesus. Wir müssen Zeit mit Gott verbringen, die Bibel lesen, beten, fasten und. Umso mehr Zeit wir mit Gott verbringen, umso mehr werden wir merken, wie Gott eben diese Dinge in unserem Leben anspricht und sie langsam nach und nach verändert. Und das brauchen wir, eine Menge Weisheit. Und dann der letzte Tipp, den Paulus mitgibt, ist: Liebe deinen Feind. Wieder so ein Tipp, der schwer umzusetzen ist. Es ist schon schwer genug, einander nicht überhaupt anzuschreien, aber wie soll ich ihn dann auch noch lieben? Weil die Verletzungen sind so tief, sind so viele. Und Gott sagt, ja, wir sollen unseren Feind lieben. Wir sollen ihn mit Freundlichkeit und Sanftmut gegenübertreten. Manchmal habe ich das Gefühl, Menschen brauchen nicht einen sanften Tritt in den Hintern, sondern einen ordentlichen, damit sie verstehen, wo sie gerade stehen. Aber Gott sagt, und wir sehen das auch bei Jesus, dass er mit Sanftmut Menschen begegnet. Manchmal ist er aber doch auch etwas härter, zum Beispiel den Pharisäern gegenüber. Und da das richtige Mittel zu finden, ist nicht leicht. Trotzdem, Jesus, egal ob er es richtig mit ganz, ganz viel Sanftmut macht oder auch etwas härter, liebt immer seinen Gegenüber. Sein Herz war für den Menschen. Und da ist die Frage, wie kriegen wir das hin? Wie können wir es schaffen, für unseren Feind zu sein? Ich möchte euch einen ganz, ganz simplen Satz mitgeben. Egal, welche Position das Leben dir gegeben hat, wir sind alle Menschen und wir haben alle Gefühle. Oft vergessen wir das in einem Streit. Wir vergessen, dass unser Gegenüber auch ein Mensch ist mit Gefühlen. Oft, ich habe das schon oft erlebt, dass wir irgendwie denken, die Menschen in höheren Positionen, die werden schon keine Gefühle haben. Wir denken irgendwie, dass unsere Eltern oder unsere Chefs oder unsere Pastoren, dass wir mit denen umgehen können, wie wir wollen, dass wir denen mal so richtig die Meinung sagen können, weil die sind ja groß. Die haben ja die Position, sind ja irgendwie dahin gekommen, die werden das schon abkönnen. Aber er ist ein Mensch, jeder ist ein Mensch mit Gefühlen, der vielleicht in der gleichen Situation genauso verletzt ist von dir, wie du von ihm. Manche sagen, nee, das geht doch nicht. Wenn du wüsstest, was der mir angetan hat, ich bin auf meinen Leiter berechtigt sauer. Siehe, ich kenne echt viele Leiter, dadurch durch verschiedene Kontakte über den Bund und das BSB. Und glaub mir, ich habe schon viele Gespräche geführt, wo Leiter einfach so verletzt waren von den Menschen, die sie leiten sollten. Und das sehr oft. Und wenn wir verstehen und es schaffen, in einem Konflikt eben nicht nur unsere Position zu sehen, sondern eben in die andere Position hineinzuschlüpfen und zu versuchen, darüber nachzudenken, was fühlt die Person, was denkt sie in dieser Situation, dann werden wir es schaffen, diese Person auch zu lieben. Weil wir nicht nur uns selbst sehen, sondern eben auch den anderen. Was dir helfen kann, außer dieser Satz, ist, dass du für deinen Feind betest. Und oh Mann, das ist nicht leicht. Das ist wirklich, wirklich schwer. Ich sag dir, wahrscheinlich wird dein erstes Gebet sehr, sehr viel Überwindung kosten. Du wirst gar keine Lust haben und einfach nur, weil die Bibel sagt, dass es gut ist, wirst du das vielleicht machen. Das erste Gebet ist dann, Gott segne meinen Feind, Amen. Und dann denkst du ja, okay, ich hab's gemacht, ich hab's hinter dir, aber so innerlich hoffst du eigentlich, dass das nicht passiert. Aber umso öfter du anfängst, für deinen Feind zu beten, wirst du merken, dass Gott immer in den Gebeten an deinem Herz arbeiten wird. Dass Gott dir vielleicht auch die Perspektiven deines Feindes aufzeigt. Oder einfach nur Liebe gibt. Vielleicht hast du wirklich recht. Kann auch sein. Aber Gott wird dir die Liebe geben, eben diesen Menschen richtig zu begegnen. Auch in meinem Leben gibt es Menschen, die bringen mich zur Weißglut. Und trotzdem, gerade auch in den Situationen, wenn ich weiß, okay, jetzt steht wieder eine Konfrontation an, merke ich, wie Gebet mir ganz, ganz viel Liebe für diese Person gibt und Geduld. Weil ich merke, Gott ist da geduldig auch mit mir. ist geduldig, wenn ich trotzdem mal angefangen habe zu streiten und bringt mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich glaube, es gibt noch verschiedene andere, kleinere Tipps, die uns weiterhelfen könnten mit Streitereien. Aber wenn wir diese drei Dinge beherzigen, über die wir heute gesprochen haben, dann werden wir merken, wie viel Segen wir erleben und die Menschen um uns herum. Und wie viel schöner es ist, in Frieden und nicht im Streit zu leben. Und deswegen, ein Kind Gottes streitet nicht, sondern er kommuniziert geduldig und liebevoll mit seinem Feind. Und dafür brauchen wir Gottes Gnade. Lasst mich dafür beten, steht gerne auf dazu. Vater im Himmel, wir Menschen sind oft so streitsüchtig. Und wenn wir nicht diejenigen sind, die streiten, dann sind wir diejenigen, die sich zurückziehen und es nur innerlich denken. Ich bete, Herr, dass du den Hass von uns wegnimmst. Bitte schenke uns Liebe für unsere Mitmenschen, die uns umgeben. Wir brauchen deine Gnade. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Herr, wir wollen auch so großartig und schön mit Konflikten umgehen, wie du es tust. Danke dir für das Beispiel am Kreuz, dass wir daran sehen können, was du Wundervolles getan hast. Bitte hilf uns, da zu werden wie du. Danke, Gott. Amen.